Friedenspsychologie. Die letzte hierzu behandelnde Komponente, die für die Geschichte des Krieges entscheidend wird, mag überraschen. Es ist unsere Friedenspsychologie. Sie ist integraler Teil jenes Sets an Prädispositionen, die das Konfliktmanagement des Homo sapiens auszeichnet. Unsere Fokussierung auf Gewalt mag täuschen. Es ist alles andere als unwahrscheinlich, dass in der Menschheitsgeschichte die meisten Konflikte friedlich gelöst wurden und es die Friedensfähigkeit war, der wir unseren Erfolg verdanken. Bei Schimpansen etwa ist die evolutionäre Logik ebenso rational wie adaptiv. Sie kümmern sich nur um ihre Fitnessgewinne, ohne Mitleid mit möglichen Verlierern. Ihnen geht es allein darum, sich bietende Vorteile auszunutzen. Dafür schrecken sie auch nicht davor zurück, die Opfer umzubringen. Menschen sind anders, zumindest wenn Ideologien ihnen nichts anderes einflüstern. Wir haben Mitleid und halten es in der Regel für moralisch fragwürdig, wenn eine stärkere Gruppe eine schwächere überfällt, einfach weil sie es kann und sie davon einen Vorteil hat. Deshalb erscheint uns die Verteidigung der schwächeren Gruppe moralisch richtig. Dieser universelle Zug der Moral, der anderen Tierarten fremd ist, wurzelt darin, dass Menschen sich durch hohe Empathiefähigkeit und einen ausgeprägten Sinn für Fairness auszeichnen und sie die einzigen Primaten sind, die mit Nachbargruppen vorteilhafte Beziehungen haben können. Das ist das menschliche Alleinstellungsmerkmal. Die guten Beziehungen zu benachbarten Gruppen bieten echte Vorteile in Form von Austausch oder Handel mit lebenswichtigen Gütern und gegenseitiger Unterstützung in Zeiten großer Not. Das ist auf die enormen Möglichkeiten von Sprache und einer hochentwickelten Kognition zurückzuführen, die es uns ermöglichen, mit Geschenken und den daraus entstehenden Verpflichtungen umzugehen. Auch wenn das die Eskalation von Konflikten nicht gänzlich verhindern kann, verringert eine solche Interdependenz die Wahrscheinlichkeit von Konflikten, so wie es auch zwischen einzelnen Individuen innerhalb einer Gruppe der Fall ist. Es handelt sich um klassische Win-Win-Situationen. Beide Seiten können vom Austausch mehr voneinander profitieren als von einem Konflikt. Die Beziehungen zwischen Tieren sind in dieser Hinsicht ein Nullsummenspiel. Da ist beim guten Miteinander-Auskommen benachbarter Gruppen kaum etwas zu gewinnen. Philosophen haben das lange erkannt. Immanuel Kant hat in seiner 1795 erschienenen Schrift »Zum ewigen Frieden« darauf hingewiesen und die moderne Forschung über Nationalstaaten hat ihn bestätigt: Je intensiver Länder miteinander Handel treiben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gegeneinander in den Krieg ziehen. Diese positive Abhängigkeit hat ihre Wurzeln tief in unserer Vorgeschichte. Wir wissen, dass die frühesten Mitglieder unserer eigenen Spezies vor etwa 320.000 Jahren Klingen aus Obsidian, vulkanisches Glas, das sich nur bildet, wenn frische Lava schnell abkühlt und daher recht selten ist, über 150 Kilometer von ihrem natürlichen Vorkommen entfernt einsetzten. Später wurden diese Entfernungen sogar noch größer. Austauschbeziehungen, Handelswege, Fernkontakte verbanden schon früh entfernte Regionen. Selbst ohne formellen Handel konnten sich Nachbarn in Regionen gegenseitig helfen, in denen jede Gruppe aufgrund des unvorhersehbaren Klimas mitsamt Dürren oder Überschwemmungen in Schwierigkeiten geraten konnte. Ethnografische Beispiele gibt es viele. Zu den am besten untersuchten gehört das sogenannte Xaro-Sharing-Netzwerk unter den Kung der Kalahari-Wüste. Da werden wertvolle Gegenstände wie Halsketten aus gefeilten Scheiben, die aus Straußeneierschalen gefertigt wurden, ausgetauscht, um Freundschaften zu besiegeln, die in Notfällen genutzt werden können, um Zugang zu Land oder Nahrung zu erhalten.